Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, diese Ausgabe hier steht unter dem Motto ziemlich beste Themen angesichts der ja zum Teil doch recht relativ turbulenten Börsenwoche ist das mit Sicherheit auch angemessen und deswegen verlieren wir keine Zeit, wir starten direkt durch, denn wir sprechen über die Frage, ob KI zu einer Gefahr für die Aktienmärkte wird. Wir sprechen über Tesla, denn Sebastian hat seine Aktien verkauft. Wir sprechen über PayPal, die haben gute Zahlen gebracht. War das jetzt der Befreiungsschlag für die Crash-Aktien? Dann diskutieren wir über die Gründe, warum viele Unternehmen dem Standort Deutschland aktuell den Rücken kehren. Wir haben wieder eine sehr, sehr gute Hörerfrage mitgebracht. Was halten wir von KI-gesteuerten ETFs, wurden wir gefragt. Lars hat den wichtigsten Trade der Welt im Gepäck und Sebastian wirft die Frage auf, ob Bitcoin-Anleger einem gewaltigen Denkfehler unterliegen. Und wenn ihr möchtet, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, nein, andersrum ist es eigentlich, sollte man es eigentlich machen, ne? Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr möchtet, dass wir auch mal ein Thema von euch behandeln, podcast@by-the-dip.de, das ist die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr eure Frage einreichen und ich reiche jetzt folgende Frage an Sebastian und Lars weiter, nämlich die Frage, ob KI zu einer Gefahr für die Märkte wird. Das hat ja nun doch auch hier und da ein bisschen gescheppert diese Woche.
Diese Woche war auf jeden Fall eine spannende Woche. War das vor zwei Ausgaben oder drei Ausgaben, wo ich gesagt habe, ich mag es am liebsten, wenn es an den Märkten wackelt, weil das gibt wieder gute Nachkaufchancen. Und ich würde jetzt noch nicht gerade einsteigen, aber dass es mal runtergeht, dass mal wieder Korrekturen kommen, das halte ich schon für positiv. Und ob jetzt KI speziell zur Gefahr wird, also ich muss ich bin da in dem Lager, ich hatte es diese Woche auch mal thematisiert in einem YouTube-Video, ich halte es eigentlich mit Bill Gates. Also das, Bill Gates hat mal gesagt, wenn eine neue Technologie kommt, dann wird die in den ersten zwei Jahren maßlos überschätzt und in den nächsten 10 Jahren maßlos unterschätzt. Und bei KI ist so viel Fantasie jetzt reingegangen, was da passieren kann, was da kommen könnte. Aber sind wir mal ehrlich, das ist jetzt alles Fantasie. Also Goldman Sachs hat sich skeptisch gezeigt zur KI-Blase. Sequoia Capital aus den USA hat gesagt, sie glauben, dass die Unternehmen viel zu viel in KI investieren und das nie rausziehen werden. Da bin ich nicht im Lager, aber dass jetzt einfach hier ein großer Hype erstmal entstanden ist und erst viele überhaupt mal herausfinden müssen, was sie mit KI wirklich machen in den nächsten Jahren. Das führt jetzt halt gerade mal zu einer Korrektur. Aber mittel- bis langfristig bin ich 100% davon überzeugt, dass KI alle Lebensbereiche irgendwie beeinflussen wird, treffen wird und dass mit KI noch viel Geld verdient werden kann. Aber im Moment ist halt einfach ein bisschen so die Erkenntnis gekommen, dass alles wahrscheinlich viel länger dauern wird als zuvor geplant. Und dann haben wir, das werden wir im Verlauf der Folge noch besprechen, externe Faktoren, die sicherlich auch massiv auf die KI-Aktien draufdrücken. Ich gehe mal an dich weiter, Lars.
Ja, ich würde die Frage, so wie Timo sie jetzt formuliert hat, dann mit Ja beantworten, weil wir haben ja diese Woche schon den Beweis, weil es logischerweise auch die KI-Aktien waren, die den Aktienmarkt hochgetrieben haben. Ja, wir sind ja nicht ganz überrascht, dass wenn einige Werte den Markt letztlich hochziehen können, dass die Werte dann auch dafür sorgen, dass der Aktienmarkt dann deutlich korrigiert. Nvidia hat ja seine Quartalszahlen noch nicht gemeldet. Die setzen sich ja mal ganz ans Ende der Berichtssaison, also ich glaube in der letzten Augustwoche. Können wir vielleicht nochmal nachschlagen und irgendwo hier unten in den Kommentar reinschreiben. Ansonsten waren die Zahlen ja im Rahmen der Erwartung. Aber es ist doch logisch, dass all diese Bewertungsaufschläge, das ist ja stimmungsgetrieben. Und wenn die Stimmung ausbleibt oder sie sich sogar dreht, ja, dann gibt's eben die entsprechenden Abschläge. Und ich finde sowieso, KI als Überbegriff ist völlig ungeeignet, um zu sagen, wird damit einer Geld verdienen oder nicht. Das ist wie im Jahr 2000 die Frage zu stellen, ob man mit dem Internet Geld verdienen wird oder nicht. Das ist ja letztlich das Fundament für einige wahrscheinlich extrem spannende Entwicklungen. Und unter dem Aspekt, die KI-Gewinner, die wir momentan haben, die wirklich Geld damit verdienen, das sind die Cloud-Anbieter und das sind zum Teil die Chip-Werte. Und die sind eben in dieser Woche auch unter Druck geraten, weil du natürlich, insofern finde ich den Gedanken, naja, wenn du 500 Milliarden investiert, das hast, aber das sorgt nur für zusätzliche Umsätze von 200 Milliarden, das ist schon bedenklich. Das kann dann schon sein, dass ein paar Milliarden mal an Market Cap rausgezogen werden, weil Chips eben auch keine Infrastruktur sind, die du dann für 10 Jahre hältst. Also wenn du in eine Eisenbahn investierst, dann benutzt du die Schienen 10, 20 oder so wie die Bahn wahrscheinlich 40 oder 50 Jahre. Aber einen Chip kannst du nach 2 Jahren wegschmeißen, dann ist der alt. Also ob sich die Investitionen, die hier alle getätigt wurden, insbesondere in diese Chips, ob die sich alle im wahrsten Sinne des Wortes rentieren werden, da bin ich auch skeptisch. Aber das wird natürlich KI als Bewegung nicht aufhalten, genauso wie es Internet heute gibt, aber zahlreiche von den Internetaktien aus dem Jahr 2000 eben nicht mehr.
Ich glaube, der große Fehler ist, dass halt die KI-Anwender, insbesondere Alphabet, nehme ich hier mit rein, weil letztendlich das Zahlenwerk, wenn man mal draufschaut, also Google Cloud war gut, also wird jetzt auch richtig profitabel, auch wenn sie nur die Nummer 3 auf dem Markt sind, Werbegeschäft läuft, YouTube ist wieder gewachsen und passt eigentlich alles, aber sie haben in dem Earnings Call dann auch ja einige Features und Devices vorgestellt irgendwie. Also in der Search, dass da mit so einer Linse gearbeitet werden soll, perspektivisch. Sie haben was im Bereich Cyber Security angekündigt. Sie haben so eine Shopping-Ad-Unterstützung. Aber das Ding ist, also nur Devices und Features anzukündigen, das alleine bringt eben nichts. Also sie machen nämlich noch nicht mal das, dass sie sagen, ja, das wird dann voraussichtlich 1 Milliarde mehr Umsatz bringen oder 5 Milliarden mehr Umsatz, weil dann könnte der Markt ja darauf reagieren und sagen, ja, Moment, also ihr rechnet ja damit, dass ihr x Milliarden da jetzt reinsteckt und dann sind vielleicht jetzt 5 Milliarden zusätzlicher Umsatz relativ wenig. Sie sagen halt dazu nichts und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Ist vielleicht auch super schwer abzuschätzen bei solchen komplett neuen Devices, die da so reinkommen, aber das Ding ist, dass das ja eigentlich eine Fortentwicklung von dem bestehenden Geschäftsmodell ist. Also insbesondere bei Google wäre es ja keine Revolution, dass irgendwas komplett Neues aus dem Boden gestampft wird, sondern das sind alles Features, die dafür sorgen, dass eine Evolution stattfindet. Möglicherweise eine relativ revolutionäre Evolution, sagen wir es vielleicht so. Also tatsächlich so Postkutsche und du machst den Step dann wirklich so zum Auto. Also dass die alte Google-Suche dann irgendwann vielleicht wirklich passé ist und so dermaßen in die Zukunft transformiert wird, dass das also ein echter Game-Changer ist. Aber trotzdem, am Ende des Tages bleibt höchstwahrscheinlich dieses Ad-basierte Geschäftsmodell, dass Leute etwas wissen wollen und dann also Google der Sammelplatz dafür ist, dass da halt die entsprechenden Anzeigen kommen. Das bleibt ja wohl das Geschäftsmodell. Und dann reicht auch schon so eine Ankündigung von Microsoft, so hey, wir bringen jetzt aber auch ein Search-GBT raus. Das ist nur eine Ankündigung. Da ist ja noch gar nichts irgendwie passiert. Und dann prügelt das die Aktie so dermaßen nach unten. Und ehrlicherweise, also das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, das, was bei Microsoft passiert ist, das ist mega übertrieben. Also dann so, hey, 31% Cloud-Wachstum wurde erwartet, 29% haben sie geliefert. Hey, und da gehen wir jetzt 8%, strafen wir die Aktie ab. Also das ist ein Schwachsinn.
Ich würde mich da auch gar nicht in so klein begeben. Also wenn man eine Aktie langfristig hält, dann sind die Quartalszahlen vielleicht dahingehend interessant, dass du mal guckst, was wird da angekündigt. Aber ob da eine Mühabweichung irgendwo ist oder nicht, ich glaube auch, es ist übertrieben, damit zu sagen, da kannst du eine Korrektur damit erklären. Es ist jetzt einfach Luft, die aus diesen Märkten rausgeht. Und wie du richtig gesagt hast, Timo, das ist nämlich ein Punkt, ich glaube, auch die Firmen geben keine Guidance, also keine Vorausschau, wie viel sie damit verdienen, weil es noch keiner so richtig weiß. Also das ist ja auch irgendwo eine Reise, wo du KI reinwirfst, dann guckst du, bleiben die User vielleicht bei Meta länger auf der Plattform. Und wenn da valide Zahlen da sind, dann kannst du das auch besser abschätzen. Momentan meiner Meinung nach, ich bezweifle, ob das jetzt an den Zahlen wirklich liegt, die Korrektur, oder ob einfach jemand mal einen Stecker gezogen hat und gesagt, jetzt nehmen wir mal Gewinne mit. Vor allem, weil wir ja auch geopolitisch Probleme haben, gerade also Israel, Hamas, Libanon, das spitzt sich zu. Du hast die Auflösung des Carry Trades, was Lars dann sicherlich noch zu einem Thema machen wird. Also wir haben ja auch noch externe Faktoren, die hier auf den Markt draufdrücken, nicht nur die Quartalszahlen. Also von daher ist jetzt mal eine gesunde Korrektur. Und wie Lars gesagt hat, mit seinem Kniff, ja, aktuell, er hat die Frage mit ja beantwortet, KI ist eine Gefahr, aber ich sehe das, wenn eine Korrektur hier läuft, als gute Nachkaufschance wirklich bei diesen Unternehmen dann, weil das sind super Tech-Werte.
Wie heißt dieses neue Ding bei Amazon, was sie da entwickeln wollen? Ich hatte es vorhin noch irgendwann auf dem Schirm, aber also nicht Alexa soll, glaube ich, weiterentwickelt werden. Übrigens, Fun Fact, Alexa war 2017 das Riesending bei Amazon. Ich habe damals auf der Bits and Pretzels mit dem CTO gesprochen. Das ist dieser, wie heißt denn der nochmal? Werner Vogels, genau. Cooler Typ. Und der meinte, hey, Voice, das wird das next big thing. Das wird alles wegdisruptieren und so weiter. Du wirst nur noch mit deinem KI-Assistenten oder mit deinem Sprachmodell, mit der Alexa wirst du reden und so. Also da ist ja gar nichts passiert irgendwie. Außer, dass die Alexa dir auch noch ins Schlafzimmer dann folgt und dort auch noch mit zuhört.
Das ist auch wie ein bisschen, weißt du, ich glaube, dass keiner abschätzen kann valide, was das nächste große Ding wird und dass auch Zukunftsforschung auch genauso oft falsch liegt, weil halt sich dann Dinge durchsetzen, mit denen keiner gerechnet hatte. Also schau dir mal einen Walkman an und dann kam der Discman und dann dachte jeder, das ist das nächste große Ding, braucht kein Mensch mehr. Jetzt hast du Spotify auf dem Smartphone. Also von daher, das ist so wie was du gesagt hast mit KI auch, dass ich bin überzeugt, das wird sich durchsetzen, aber so wie richtig Geld verdient wird, das sind halt noch ein paar lose Enden, die geklärt werden müssen.
Rufus heißt es. Rufus, da wollen sie jetzt Milliarden rein investieren. Also Amazon. Das soll dich beim Shoppen, glaube ich, auch unterstützen. Ja? Schön. Also eigentlich basteln alle irgendwie an denselben Sachen, wollen dich beim Einkaufen unterstützen, wollen dich irgendwie. Was nutzt ihr denn eigentlich?
Ja, weil wir entwickeln uns ja nicht in der Geschwindigkeit weiter. Darf man ja auch nie vergessen. Das stimmt. Der Mensch ist ja ein absolut hemmendes Element. Also du kannst ja noch so viel. Ich meine, wahrscheinlich wäre es möglich, dir einen Chip einzusetzen. Du kannst damit steuern. Es will aber keiner einen Chip eingesetzt haben. Und von daher, Disruption findet ja manchmal auch in den Bereichen statt, wo es dann so offensichtlich wird. Deswegen haben wir so oft Hardware-Disruption findet ja eigentlich immer nur so stoßweise statt. Und da passiert wieder ganz lange nichts. Weil du immer noch, man hat ja auch dem Fernsehen vorausgesagt, das wird das keiner mehr machen. Also die Bildschirme, wir werden nur noch in den kleinen Bildschirmen und trotzdem verkaufen sich noch Fernseher, weil die Leute sich aufs Sofa fläzen wollen und dann gucken sie Fernsehen. So, das Bild ist halt schön groß. Und unter dem Aspekt, ich finde es wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Aber muss man ja auch nicht, weil man ja die Zahlen sich angucken kann.
Aber Fernsehen guckt ja keiner mehr.
Nee, lineares Fernsehen guckt keiner mehr. Ja, also ich werde auf, mein YouTube-Kanal wird aber auf dem Fernseher gestreamt.
Hoffe ich. Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist bei mir auch so.
Ja. Ihr streamt euch selber auf dem Fernseher.
Ich glaub, deine Zuschauer haben ja auch noch, die gehen auch noch zum Fernseher und schalten da um.
Die drehen von der, ja.
Ich mach das mal schärfer.
Übrigens noch, weil Lars gerade gesagt hat, Nvidia kommt am 28. August.
Ja.
Kommen die Zahlen.
Danke.
Fürs Protokoll.
Wahrscheinlich ist Nvidia bis dahin auf $80 gefallen, dann ist die Hürde auch nicht mehr so hoch. Dann müssen sie eigentlich nur noch einigermaßen gut performen und werden dann nach oben überraschen können. Das ist der Vorteil bei fallenden Kursen.
Wo ist denn die ASML hin? Oh, ja, die ist auch schön abgestraft worden. Die ist ja dann nochmal, ja, das ist alles so kurzlebig, ne? Also da kommt die Nachricht, dass die USA möglicherweise diese Lieferbeschränkungen doch nicht so scharf ausfallen lassen wollen in die nach China. ASML an einem Tag um 7% nach oben getitscht und jetzt sind sie wow. Also das sieht jetzt am Freitagvormittag, wo wir das Ding hier aufnehmen, sieht das nicht so doll aus, auch knapp 7% im Minus. Und ich,
ja, das ist halt jetzt auch eine richtige Flutwelle, die reißt ja alles mit runter. Ja. Also außer Gold hat sich ja praktisch nichts dem entziehen können.
Aber wie Sebastian gesagt hat, also zumindest selektiv, höchstwahrscheinlich sehr schöne Nachkaufchancen. Ich habe ja irgendwann schon mal kommuniziert, ich weiß gar nicht, ob das hier war oder woanders, dass ich die ASML bei 700 Euro irgendwie interessant finden würde. Mal sehen.
Machen wir zu dem eigenen Thema, wenn du sie interessant findest.
Ja. Du findest Tesla aber mittlerweile nicht mehr so interessant. Also das Unternehmen wahrscheinlich, aber die Aktie, zumindest für dein Depot.
Ja, Tesla beobachte ich gern, Elon Musk beobachte ich gern. Also ich finde ihn auch einen unglaublichen Visionär. Also muss ich wirklich sagen, unternehmerisch kann man natürlich drüber diskutieren. Aber ich habe das Thema mal mitgebracht, weil ich ja auch finde, wir sprechen ja gerne über auch frühere Ausgaben. Und ich hatte im März mal gesagt, dass ich bei Tesla taktisch eingestiegen bin. Das war damals ein Kaufkurs von so um die 162 Euro pro Aktie. Und meine Intention damals war ja, dass ich langfristig bin ich kein Fan von Tesla oder Elon Musk. Er ist mir da zu wankelmütig. Und ich werde dann gerade gleich für alle langfristigen Tesla-Fans noch ein bisschen Wasser in den Wein kippen müssen. Aber ich bin jetzt jüngst diese Woche raus, so bei 205 Euro, 206 Euro aus der Position. Ist ganz gut gelaufen. Und damals hatte ich noch hier in By the Dip gesagt, ich kaufe einfach nur deswegen, weil ich davon ausgehe, dass Elon Musk, nachdem Tesla damals abgestraft war, irgendein Kaninchen wieder aus dem Hut rauszaubern wird und dann steigt die Aktie. Und er hat ja dann wieder, er ist ja seinem Track Record wieder entgegengekommen und er hat dann von Robotern gesprochen, das hatten wir schon hier bei The Dip, und er hat vom selbstfahrenden Taxi gesprochen und dann ist die Aktie wieder ein bisschen angesprungen und ich habe jetzt diese Woche Gewinnmitnahmen gemacht oder getätigt und bin komplett raus aus der Position. Aber ich muss auch ehrlich sagen, für mich war Tesla vorher schon keine langfristige Option im Depot. Sie wäre es jetzt noch weniger, weil wenn ich mir auch anschaue, in letzter Zeit, wo ich sehr intensiv mich mit Tesla beschäftigt habe, weil ich sie auch im Depot hatte, dass er dann Chips, also gerade die Chips, die sehr begehrt sind, die sehr schwer zu haben sind am Markt, umlenkt weg von Tesla in sein eigenes Startup xAI, wo er also auch mit KI durchstarten will. Und dass er jetzt auch auf X eine Umfrage macht, wo er sagt, naja, soll Tesla 5 Milliarden Dollar in mein neues Startup investieren? Und 2/3 der Leute haben gesagt, ja klar, sollen die investieren. Und da muss ich sagen, als Aktionär von Tesla finde ich es eine Schweinerei, so ein großes Thema wie KI aus Tesla rauszunehmen und auszugründen, aber gleichzeitig die Anfangsfinanzierung doch von Tesla rauszuholen. Man kann natürlich sagen, naja, wenn xAI durchstartet, ist ja Tesla beteiligt. Ja, das stimmt. Aber KI ist mittlerweile so ein wichtiges Thema, welches ich finde, müsste in Tesla gespielt werden und drin bleiben. Und es würde mich als Aktionär total aufregen, dass Elon Musk hier so eigene Süppchen kocht, vielleicht aus Gier, weil er dieses Unternehmen dann komplett fast kontrolliert, oder auch Trotz, weil er bei Tesla gab es ja auch mit diesen Kompensationspaketen immer wieder Probleme und das wurde ja vor Gericht herausgefordert. Warum er es macht, ich weiß es nicht, aber mich als Aktionär würde das total, also wirklich stören, dass große Zukunftsthemen aus dem Unternehmen rausgenommen werden und da nicht gespielt werden. Also deswegen, das hat jetzt nichts unbedingt mit meinen Gewinnmitnahmen zu tun, aber das ist mir jetzt auch in der Zeit, wo ich Tesla intensiv verfolgt habe, aufgefallen, dass das etwas ist, was ich als Aktionär nicht unterschreiben würde. Tesla mal zu kaufen für ein paar Wochen, das werde ich weiterhin tun, aber wie gesagt, langfristig, ich finde das schon gegenüber den Aktionären, das finde ich ein starkes Stück, wenn du diese großen Themen da rausnimmst. Also mal ein Statement von mir, ich gebe es euch gerne mal weiter.
Lars, du hattest mal ein Zertifikat, glaube ich, auf Tesla mit dem Ziel 200, das müsste eigentlich dann aufgegangen sein, oder?
Ziel 200 Euro. Ja, das ist allerdings schon ein bisschen länger her und ich habe mich ja auch schon geoutet, insofern hole ich mir jetzt die, es gibt ja sehr gespaltenes Lager zu Tesla. Ich möchte keinen Tesla mehr kaufen. Ich hatte ja sogar überlegt, weil sie so günstig geworden sind. Und ich finde sie tatsächlich auch, die Autos, verhältnismäßig günstig im Vergleich zu den deutschen Angeboten. Und wir waren ja dran, quasi mit einem neuen Wagen. Und das war schon sehr attraktiv. Aber ich mache es kurz. Also für mich ist er auch ein Visionär. Für mich ist es wahrscheinlich auch noch ein guter Unternehmer, aber der Rest ist für mich ist so ein Drecksack. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Und von daher möchte ich weder die Aktie davon profitieren und auch nicht ihm irgendein Produkt abkaufen. Unternehmerisch sei nur noch hinzugefügt, Waymo, Musk selber hat gesagt, dass es für Tesla kritisch wird, dass sie mit dem autonomen Fahren die schnellsten sind oder die besten. Und da habe ich diese Woche eine ganze Menge Daten gesehen von Waymo, also dem großen Konkurrenten. Tesla sind ja die einzigen, die hier technisch eine andere Lösung bevorzugen, wollen wir es nicht zu weit ausführen, die sie bisher noch nicht lizenziert haben. Elon Musk hat vor 2 Jahren gesagt, das wird jeder lizenzieren. Bisher ist es noch nicht so weit. Das kann natürlich noch kommen. Und Waymo hat, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, 2 Millionen Fahrten, echte Taxifahrten im Silicon Valley absolviert. Ich bin mir nicht sicher, in welchem Zeitraum, aber so lange kann es nicht gewesen sein. Das heißt, die sammeln hier gerade Daten in Echtzeit. Und das sind richtige bezahlte Taxifahrten. Und mal schauen, ich will nicht jetzt ausschließen, dass Tesla mit seiner Lösung hier dann schnell nachzieht, aber the winner takes it all muss nicht immer so sein. Und der Schnellste muss auch nicht der Beste sein. Aber ob er hier wirklich dann der Pionier in Richtung autonomen Fahren wird, das muss man zumindest momentan anzweifeln. Ja, also von daher, ich habe das Schiff schon lange verlassen und werde sicherlich nicht wieder an Bord gehen.
Auch nicht taktisch?
Nee,
oder trading-technisch?
Weil ich mich, wenn ich will ja dann auch zu dem stehen, was ich sage. Also ich will ja, normalerweise mache ich das nicht. Ich könnte, und das mache ich ja auch an anderer Stelle, ich will ja niemandem meine Moral aufzwängen. Aber wir sprechen ja hier nicht als Empfehlung für die Geldanlage. Und von daher, also wenn jetzt zum Beispiel einer, keine Ahnung, eine Rüstungsaktie oder eine Ölaktie, und er sagt, er hält die für 2 Monate, weil er damit Geld verdienen möchte, habe ich überhaupt kein Problem mit. Zumal das jeder selber entscheiden soll. Aber meins ist Tesla eben nicht mehr. Und allein die letzten 7 Tage, was er da rausgehauen hat, meine Schmerzgrenze ist überschritten.
Nochmal ganz kurz.
Also kaufst du auch keine Trump Media and Technology Aktie?
Ich habe überlegt, aber da ist nun die Entscheidung ja nun sehr viel einfacher, weil man nicht davon ausgehen kann, dass man damit Geld verdient. Das ist noch leichter, sich hier davon fernzuhalten. Aber nein. Aber dann, ja, dann können wir 10 Aktien, die ich niemals kaufen würde, das können wir mal zusammentragen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt 10 schaffen würde, aber 2 habe ich schon mal.
Kurze Unterbrechung, aber es ist super wichtig, denn wenn ihr wissen wollt, ob Nvidia ein Kauf ist, wie es bei Tesla weitergeht, was VW so als Aktie in den nächsten Monaten machen wird, ob Lithium ein Comeback feiern wird, wie Uran weiterhin sich entwickeln wird und vor allem, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir mal wieder einen Gast einladen, dann lasst unbedingt ein Abo hier vom Kanal da, denn diejenigen, die ein Abo haben, werden natürlich als Erste informiert. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter.
Cool. Und kurz den Klugscheißer-Part noch. Also für alle, die das nicht wissen, Waymo gehört zu Alphabet, also zu Google. Und dieser Technologie-Zweikampf, von dem Lars gesprochen hat, der betrifft, glaube ich, die Sensoren, also wie die Autos quasi ihre Umgebung wahrnehmen. Da hat Tesla eine Technologie und Waymo benutzt eine andere Technologie. Und ich glaube, das ist so dieser Wettstreit, oder? Gebe ich das jetzt einigermaßen korrekt wieder?
Tesla hat alles voller Kameras und sagt, das machen wir, so nehmen wir die Daten. Und ja.
Genau. Aber diese Waymo-Autos, die sind auch irre hässlich. Also mich würde es natürlich freuen, wenn sich Waymo da durchsetzen würde in diesem Game, weil Alphabet, Other Bets, verbrennen sie übrigens auch Geld. Aber da machen sie auch Umsätze mit und die steigen tatsächlich auch so ein bisschen. Also ich glaube so 300 Millionen Euro oder so machen die jetzt mittlerweile Umsatz damit. Aber perspektivisch könnte das natürlich ein richtiger Kicker werden bei denen. Aber mal sehen. Also es bleibt spannend. Dann gehen wir mal rüber zu einer Aktie, die auch hier in Deutschland unter den Privatanlegern immer mal wieder gerne rausgeholt wird oder mittlerweile vielleicht nicht mehr so gerne. Ich meine, die PayPal ist eine richtige Crash-Aktie. PayPal ist eine richtige Crash-Aktie. Und zwar hat die vom Hochpunkt ungefähr 80% verloren. Und die sieht richtig bitter aus. Die ist allerdings seit November letzten Jahres, da hat sie ihren Tiefpunkt gefunden bei ungefähr $50, in der Zwischenzeit auch nochmal um 40% nach oben marschiert. Also wer da bei $50 eingestiegen ist, der konnte bis $70 hochlaufen im Mai. Und da sind nämlich die Zahlen rausgekommen, die Q1-Zahlen, die sind eigentlich auch schon so ganz gut angekommen, aber da war tatsächlich der Nasdaq 100 an dem Tag so ein bisschen unter Druck und da wurde das auch relativ schnell wieder abverkauft und die Aktie ist in einen kurzfristigen Abwärtstrend wieder rein. Jetzt sind allerdings die Q2-Zahlen gekommen und die waren sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber das Total Payment Volume, das Abgewickelte ist gestiegen, der Umsatz ist gestiegen, der Gewinn je Aktie ist gestiegen, sogar die Marge ist leicht gestiegen und sie haben das Aktienrückkaufprogramm sogar um 1 Milliarde erhöht, also 5 Milliarden wollten sie, also im Wert von 5 Milliarden wollten sie Aktien zurückkaufen bis Ende des Jahres, jetzt sind es 6 Milliarden, sie haben die Guideline ein bisschen angehoben und die Aktie hat mit einem ordentlichen Upgap dann eröffnet. Das kurz zusammengefasst, die Situation bei PayPal und ja, wir haben ja zwei PayPal-Aktionäre hier unter uns, Sebastian und meiner einer, bei Lars bin ich nicht sicher.
Natürlich nicht.
Auf keinen Fall.
Die dritte Aktie von 10, die er niemals kaufen würde.
Nein, nur dritte Aktie. Hallo, Ich gucke hier nur auf die Zahlen. Ihr könnt mir ja nur einfach sagen, also die, man muss ja immer sagen, diese Quartalszahlen werden ja dann verglichen mit dem Quartal aus dem Vorjahr.
Richtig.
Dass die jetzt geschlagen wurden zum Teil, okay, heißt, dass die Analysten...
Könnte auch daran liegen, dass die Zahlen so schlecht waren damals, meinst du?
Ja, also ich sage, sagen wir mal so, die Hürde war nicht so hoch. Ne?
Ja, das kann natürlich
und,
sein.
Und dann, man muss ja auch mal Zahlen, man darf die ja nicht nur relativ betrachten. Das macht man natürlich bei Quartalszahlen immer. Und da ist dann mit eingeflochten, was Analysten erwartet hatten und unter dem Aspekt geschlagen. Wenn man es jetzt aber absolut betrachtet, dann muss man sich ja bei dem Wachstum und der Konkurrenz und der Tatsache, das habe ich in dieser Woche gelesen, dass offensichtlich Babyboomer und ich, die Generation danach, vielleicht noch eine, sehr häufig PayPal verwenden, dass dann aber in jüngeren Generationen diese die Marktdurchdringung, nennen wir es mal so, schon deutlich geringer wird. Und einfach nur die Frage, nehmen wir mal an, das Unternehmen ist, wenn wir jetzt, wir nehmen jetzt die klassischen Kennzahlen und schauen jetzt uns das Wachstum an, dann wäre die Aktie einigermaßen fair bewertet. Komm, ich gebe euch einen Schnaps drauf, vielleicht leicht unterbewertet. Aber ich nehme ja mal an, die meisten, die hier gekauft haben oder kaufen wollen, die schauen sich ja den Chart an und sagen, ja, guck mal, die waren noch bei $300. Also wie soll ich hochrechnen, dass, nehmen wir mal an, die Hälfte, also bei $120, da wäre PayPal momentan total überbewertet. Also was soll der Case sein? Warum PayPal jetzt kaufen? Warum haben die 50 oder 100% Aufwärtspotenzial? Wo soll das herkommen? Das frage ich mich einfach. Und die Antwort hätte ich gerne von zwei Aktionären.
Da hast du
gut sehr gerne. Also, Sebastian, darf ich nur ganz kurz mach kurz rein, weil Lars, ich habe einen kleinen Funfact für dich. Das habe ich nämlich jetzt gesehen. Bei Business Insider kam eine Meldung raus, die Generation Z oder Sie fällt häufiger auf Social-Media-Betrügereien herein als Boomer. Laut einer Auswertung der Digitalbank Revolut betreffen 72% aller Betrugsfälle in Deutschland Millennials und die Generation Sie. Du hast jetzt gerade irgendwie rein. So auf der Meta-Ebene erzählt, ja, also die Jüngeren, die nutzen PayPal nicht, also die müssen ja, also ist das Ganze vielleicht ja sowieso ein Hokuspokus und ein Scheiß, aber möglicherweise stimmt das ja
nicht. Den Zusammenhang würde ich nicht ziehen. Das, also meine Generation und die Babyboomer, die davor, fallen natürlich auch nicht drauf rein, weil wir überall... wenn im Supermarkt die Preise erhöht werden, dann denken wir auch, wir werden betrogen. Das macht mit uns macht man das nicht.
Weil wir nämlich über den Enkeltrick geschissen werden am Telefon.
Ich sag mal so, das vierstellige Lehrgeld, was mein Sohn bezahlt hat hinsichtlich des Kreditkartenbetrugs im Internet, das hat ja streng genommen nicht er bezahlt, sondern ich bezahlt. Also die Leichtfertigkeit der jüngeren Generation, die ist mir dann schon bewusst.
Ah, okay. Alles klar. Sorry, Sebastian.
Alles gut. Ich wollte nur noch mitgeben, KGV 16 aktuell. Und wo PayPal natürlich wirklich fair bewertet ist, ist auch, wenn du den Free Cashflow anschaust, verglichen mit Market Cap, also um die 9%, das sind andere Unternehmen bei 2-3%. Aber Lars, ja, du hast einen Punkt. Ich finde, man darf bei PayPal jetzt nicht mehr den Fehler machen und sagen, das ist ein krasser Wachstumswert, weil das ist eher Turnaround. Wir hatten das Thema vor mehreren Ausgaben schon. Der neue CEO Alex Chris fand ich gut, dass er aufräumt, weil PayPal in den letzten Jahren unglaublich schlechte Geschäftsmodelle und Übernahmen getätigt hat und man hat sich einfach komplett verzettelt in der Strategie und geht jetzt halt wieder zurück auf Payment. Und da muss ich sagen, ist PayPal, deswegen bin ich auch noch dabei, eine starke, vertrauenswürdige Marke. Da kommen wir auch wieder, was du gesagt hast, Timo, mit Betrug und allem. Und das ist das, wo ich sage, also wir werden jetzt keine riesen Wachstumsraten erwarten. Und ich sehe auch die Aktien bei 300 Euro. Also wenn man mal reinschaut, die Analystenprognosen bis 2026, Umsatzwachstum im Schnitt so um die 7%. Gewinn 2024 wird etwas rückläufig sein. Danach so ein Wachstum von 5%. Das ist jetzt nicht, dass hier wirklich die dicken Bretter gebohrt werden. Aber ich halte die Aktie aktuell für unterbewertet und dass es schon noch in den nächsten Jahren gewisses Potenzial hat, aber das wird dauern. Also das sind wir nicht irgendwie bei einem Hype-Tech-Wert, der jetzt schnell nach oben durchstartet, aber ich halte ihn für zu billig und ich halte ihn auch in Anbetracht der starken Marke, der Technologie, der Regulierung für einen Wert, wo man zumindest mal sagen kann, okay, das setze ich drauf, dass die wieder die Füße richtig auf den Boden bekommen und dass die einfach weiterhin Fuß fassen in dem Geschäftsbereich und ihren Marktanteil ausbauen.
Ja,
und aber ich würde nicht als Growth-Wert sehen.
Also ich setze ehrlicherweise auf die, weil ich mir erhoffe, und ich will mich jetzt, also in deinem Spezialgebiet, mich mit dir anzulegen, Lars, das wäre jetzt sehr vermessen. Also wahrscheinlich kommst du jetzt mit der Axt und köpfst mich, wenn ich jetzt hier erzähle, dass die über 70 Dollar, wenn die über 70 Dollar hinausgehen und dann noch diese Kurslücke schließen, dass dann auf jeden Fall, also dass dann nochmal also ein Momentum einsetzt und dass zumindest ein Potenzial da ist, dass die dann, ja, ich sag jetzt einfach mal ganz vermessen, einfach mal in Richtung 100 Dollar läuft. Und ganz egal, ob die da jetzt fair bewertet ist oder überbewertet oder nicht, sondern das halt einfach nur, glaube ich, aufgrund des Umstands, dass da halt eine Marke ist, die wahrscheinlich für viele relativ relevant ist, dass wenn sie es schafft, sich irgendwie da drüber zu murksen und mit einem Gesamtmarkt im Rücken, wo wir alle davon, also ich sag jetzt mal, viele davon ausgehen, dass wir, dass der Nasdaq 100 vielleicht nochmal ein sehr gutes viertes Quartal sieht, dass die dann da auch irgendwie mit im Boot ist und dann auch mit nach oben gehoben wird und dann vielleicht auch mehr Potenzial nochmal hat in so einer Rallye als vielleicht andere. Also das wäre so mein Case. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen schwach.
Finde ich fair. Aber nee, du, das finde ich absolut fair. Und dass Aktien einfach momentumgetrieben steigen können, das ist ja die große Krux auch vieler Podcasts, die ich gerne höre. Und ich höre sie weiterhin gern. Der Gedanke, man müsse jede Bewegung an der Börse einfach irgendwie fundamental erklären können. Selbst, ich werde die jetzt nicht namentlich nennen, weil es auch völlig unnötig ist, aber ich höre sie richtig gern, richtig gut fundamentale Analyse. Aber dann zu sagen, so ein bisschen wie du vorhin bei Microsoft, bei den Zahlen, die können doch nicht 8% weniger wert sein. Momentum und Spekulation ist das, was kurzfristig den Markt nun mal bewegt. Und insofern könnte das in dem Fall auch bei PayPal absolut für dich laufen. Also dieses charttechnische Signal wäre sogar relativ stark. Nur, dann müsste ich dir jetzt bitte auch noch, wenn wir also das Signal hier ausmachen, dann brauchst du natürlich für eine charttechnische Herangehensweise, brauchst du natürlich auch einen Stop. Dann kannst du nichts sagen, irgendwann. Weil wenn das passiert innerhalb der nächsten, du hast jetzt gesagt, viertes Quartal, und sollten sie dann über 70 auf 100 steigen, ja, das ist leicht zu rechnen, das wären dann bei deinem Einstieg irgendwo 30-35% Kursgewinn, ist völlig in Ordnung. Nur darf man dann nicht vergessen, wenn man sagt, der Bauzus hat den Durchblick, dann sollte man sich natürlich selber am besten Fall raussuchen, 10-15% tiefer sollte auch irgendwo ein Stop sein dann, ne?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das habe ich in einem Video mal kommuniziert, dass ich, also spätestens, und wahrscheinlich
so von den Kindern, die zu Bett gehen sollen.
Zu spät wäre das. Irgendwie, also wenn das, also da nochmal irgendwie in Richtung 50, das wäre schon, warte mal, lass mich mal ganz kurz hier, jetzt will ich es aber auch ganz genau wissen hier. Ganz kurz Charts-Analyse hier aufgemacht.
Nee, unter 56 steigst du aus.
Ja, genau. Hier bei Simon, wo ist es? Nee, halt hier 56. 50 ist das letzte Tief, also da darf es auf jeden Fall nicht mehr drunter. Das ist richtig.
Na, haben wir doch was Konkretes.
Also sonst habe ich die nächste Albemarle im Depot, nur dass die dann PayPal heißt.
Ja, aber dann geht es ins langfristige
Depot. Ja, genau.
Das haben wir doch schon besprochen.
Dann halt einfach Sparplan.
Aber du siehst die PayPal, Timo, als kurzfristige Spekulation. Der Ausbruch kommt, du gehst rein, Gewinnmitnahmen oder Exit. Das ist jetzt für dich kein langfristiger Wert, wie bei vielen, die es im Depot haben, sondern du sagst, da nehme ich einfach im besten Fall momentumgetrieben ein paar Gewinne mit und dann war es das für mich wieder. Also so wie wenn ich Tesla mache.
Genau, das ist auch noch wichtig. Gewinne mitnehmen, ansonsten läuft es wie bei Sebastian und der Cameco.
Wo ist denn die?
Ja. Die wird aber immer noch, keine Sorge, keine Sorge.
Ich weiß, du bist ja auch so früh drin, du kannst dir das ja auch erlauben.
Da gucke ich zu. Das sind so Werte, weißt du, es ist immer noch weit über 100% allein die Position, aber du verdienst, wenn du halt lange bei Werten dabei bleibst, also bei guten, und gut ist ja immer relativ, das weißt du dann erst hinterher, aber 100% ist, wenn man so den Wert, also deswegen ist es ja wichtig, da wir gerade das Thema haben, dass man sich vorher überlegt, ist das für mich ein solides Unternehmen, wo ich langfristig über 10 Jahre und länger drinbleiben will oder nicht? Und wenn die Frage ja ist, dann kann man natürlich da unglaubliche Gewinne von 500%, 1000%, wenn du kumuliert mit Dividenden rechnest bei Werten, das ist ja, wird ja ein richtig verrückter Wert. Aber man muss vorher sagen, ist das jetzt ein Wert, wo ich langfristig halte, oder ist das eine Tesla, wo ich weiß, nee, das wird ein Wochengeschäft oder ein Monatsgeschäft und dann bin ich wieder raus. Das ist ja eigentlich auch wichtig für den Erfolg. Und Timo sagt ganz klar, ich gehe bei einer PayPal wieder raus. Ich im Übrigen auch. Also ich so 100 mal gucken, wo das, aber das ist, ich sehe PayPal positiv die nächsten Jahre, aber es ist kein 10, 20 Jahreswert für mich. Also
ich bringe nächste Woche mein PayPal-Konkurrenten mit rein und die lassen wir dann gegeneinander laufen.
Gut, sehr gut.
Block also, oder was?
Nee, Block habe ich, also eigentlich leserexklusiv. Also ich habe keine Block mehr. Okay. Sorry. Mir hat das nicht so gut gefallen, aber ist ja heute gar nicht das Thema. Nee.
Apropos raus, Lars, warum verlassen denn die Unternehmen hier reihenweise das Land? Nein, ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich habe das vorhin im Intro vielleicht auch einfach nur etwas sehr steil dargestellt. Aber offenbar ist das so, dass viele Unternehmen hier den Standort Deutschland nicht mehr so attraktiv finden und mit dem Gedanken spielen oder vielleicht sogar schon drauf und dran sind, also Deutschland zu verlassen. Und da ist halt die Frage, also A, ist das so? Und wenn ja, warum? Und da werden jetzt in den Kommentaren, höre ich sie schon alle schreien, ja, bist du denn bescheuert? Das weiß man doch, weil die Ampel und, aber ja, möglicherweise hast du da ja noch andere Insights für uns.
Also, die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat eine Studie letzte Woche veröffentlicht und eigentlich hatte ich sie mir hier vorgelegt, aber ich habe offensichtlich das Ding weggeklickt. Es ging in dieser Studie darum, dass sie haben Unternehmen befragt und wichtig, das ist ja eine Studie, Unternehmen kündigen gerne mal an, wenn man sie fragt, dass sie das Land verlassen. Es geht natürlich auch so ein bisschen darum, Druck auszuüben. Aber was hier immer wieder genannt wird, sind, und das sind keine neuen Themen, die hohe, es sind Unternehmen mit einer Größenordnung mehr als 500 Millionen Jahresumsatz. Also schon bedeutende Unternehmen. Nicht börsennotiert in der Regel. Davon haben wir ja gar nicht so viele, aber das ist wäre durchaus relevant, wenn die ihre Ankündigung wahrmachen würden. So, und es geht natürlich um die hohen Energiepreise auf der einen Seite und es geht um die Regulierung. Und zwei Gedanken habe ich da gehabt. Erstens, es gibt diese Studien seit Ewigkeiten und Unternehmen kündigen immer irgendwelche Konsequenzen an. Tatsächlich sind ja nicht so viele Unternehmen bisher abgewandert und es geht oft ja auch nicht darum, den Firmensitz zu verändern, sondern den Standort der Produktion. Und das findet natürlich statt. Und deswegen habe ich das Thema mal mit reingenommen, gerade mit jemandem gesprochen, der lange für ein großes IT-Unternehmen in Großbritannien gearbeitet hat. Und in Großbritannien haben sie eine ähnliche Ausgangslage. Aber ihr habt beide gelacht, ich habe nur den Gag nicht gehört.
Alles gut. Du wolltest und ich habe gedacht geschuftet und Timo hat geschafft gehört.
Geschafft. Da weiß man, wer mit der Schwäbin verheiratet ist. Also, nee, sorry, lass dich nicht unterbrechen.
das wollte ich einfach mal hier mit dazugeben, weil wir versuchen ja das Ganze auch einigermaßen, na sage ich mal, ein bisschen akzentuierter zu besprechen und nicht einfach nur draufzuhauen und zu sagen, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass bei vielen Unternehmen, gerade jetzt auch aus der Erfahrung der letzten 2, 3 Jahre, vielleicht diese Drohung auch konkreter werden, weil du keine Planungssicherheit hast. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Selbst wenn es eine schlechte Planung wäre es immerhin eine gewisse Planungssicherheit, an der du dich orientieren kannst. Und das ist, was ich mir wünsche. Wir werden vermutlich bis 2025 Wahl und zukünftige Programme hin und wieder auf der Agenda haben. Aber das ist das größte Problem, die Perspektivlosigkeit. Deine Perspektive muss nicht mal rosig sein, aber du musst irgendeine haben. Und deswegen sind, glaube ich, diese Umfragen nicht überzubewerten, weil am Ende können wir es ja messen. Und so viele Unternehmen haben das Land nicht verlassen. Genauso wenig wie nicht alle, die unter den Videos kommentieren, ich wandere jetzt aus. Es sind dann doch nicht so viele, aber es werden mehr. sowohl Privatpersonen, die auswandern, Einzelunternehmer, die es sehr leichter haben, auszuwandern. Und von daher, während den Anfängen heißt es ja immer, ich glaube wirklich, dass wir brauchen eine andere Regierung, da sind wir uns sogar einig. Welche vielleicht nicht, aber wenn ich solche Umfragen sehe, dann sowas passiert eben nicht langsam und schleichend, sondern irgendwann bekommt das so eine Dynamik rein. Und das ist meines Erachtens noch nicht der Fall. Aber da muss man auch wirklich aufpassen. Ich weiß, es ist ein bisschen lose, aber wenn ich schon mal skeptisch werde, dann wird es wirklich düster.
Ich hatte gehofft, wir können uns jetzt irgendwo ein bisschen reiben, aber volle Zustimmung. Ich würde sogar weitergehen, was wir aktuell sehen. Also das Unternehmen immer in diesen Umfragen, das hast du perfekt gesagt, jammern und sagen, wir gehen weg, das hast du eigentlich immer gehabt. Aber jetzt ist es schon ein Hilfeschrei, der nicht mehr zu überhören ist. Und es ist in meinen Augen nicht nur die Energiekosten und die nicht existierende Perspektive. Also selbst Bundeswirtschaftsministerium hatte neulich eine Studie, dass sie so dauerhaft mit Strompreisen von 40 Cent herumrechnen. Also da ist auch das alles billiger wird durch grüne Energie auch mittlerweile verflogen. Aber du hast ja auch noch die extreme Bürokratie, was du in Deutschland hast. Du hast schwere Zuwanderung, wenn du irgendjemand haben willst, bis der ein Visa bekommt, wenn er bei dir arbeiten soll, dann hast du Steuerproblematik. Also an allen Ecken und Enden muss eingegriffen werden und wirklich der Wirtschaft eine Perspektive gegeben. Weil sind wir ehrlich, diese energieintensiven Branchen, die wir hatten, die bei uns existiert haben durch richtig billige russische Energie, das wird so nicht mehr kommen. Das heißt, die werden hier nicht mehr produzieren können. Und das ist für mich ist das ein Fakt. Also müssen wir die Wege und die Weichen stellen, dass wir andere Unternehmen bekommen mit hoher Wertschöpfung, die mit dem Umfeld, das wir haben, umgehen können. Aber da haben wir ja jetzt nicht nur die Energiekosten als Problem. Wir haben eine alte Gesellschaft. Du hast keine qualifizierte Zuwanderung. Also wir haben so viele Baustellen, ich hatte es mal früher schon gesagt in der Ausgabe, ich bin da nicht so, dass ich Deutschland irgendwie den Niedergang fortschreibe, aber der Hilferuf wird größer und ein Politiker, ich weiß nicht, ob es Wolfgang Clement war, hat mal gesagt, Deutschland ist reformfähig, wenn es mit dem Rücken zur Wand steht. Und wenn wir da an diese Wand langsam mit dem Rücken hinkommen, und ich schätze, das ist in den nächsten 1, 2, 3 Jahren der Fall, dann hoffe ich, dass wirklich auch mal wieder zukunftsweisende Weichen gestellt werden für Industrien, die dann zu uns kommen. Und das wird halt dann nicht mehr die energieintensive Industrie sein, aber es gibt ja noch andere Industrien weltweit, die dann sagen, okay, da gehe ich nach Deutschland. Das ist jetzt nicht der allerschlechteste Standort. Aber wir müssen viel machen und das Machen kann ja auch eine Chance sein, jetzt wirklich Wege und Weichen zu stellen, für die Zukunft, wo andere nicht haben. Also deswegen, aber ich denke, es muss noch schlechter werden, bevor es besser wird.
Wir sind ein ordentliches Land und ich glaube, Ordnung ist eine unserer Stärken und war vielleicht auch ein positiver Treiber dafür, dass Deutschland in der Nachkriegszeit dann so erfolgreich geworden ist über Jahrzehnte. Aber wir sind ein ordentliches Land in einer unordentlichen Zeit, weil gerade so viel passiert und so viel im Umbruch ist und so viel in Umwälzung. Und da kann man, glaube ich, nicht das Ganze mit unserem, ich sage jetzt einfach mal dieses blöde Wort Mindset, herangehen und glauben, man könnte mit Ordnungsliebe und wir wollen Regelungen für alles und so weiter haben, da muss man halt einfach mal, also da muss man ein bisschen davon wegkommen. Und also die Unternehmen sind sowieso schon super stark mit sich selbst beschäftigt. Bayer, gutes Beispiel, dass sie halt erkannt haben, hey, unsere Organisation, die ist ja so bürokratisch, also wir beschäftigen uns ja quasi nur mit uns selber sozusagen. Wir müssen da jetzt einfach mal so ein bisschen Luft in diese Organisation reinbringen. Und dann hast du noch einen Staat, der dir auch noch mal ganz viel mit oben drüber stülpt. Also, dass das irgendwie zum Scheitern verurteilt ist langfristig, also das leuchtet, glaube ich, jedem ein. Und die Sache ist nur, ich glaube, wir müssen da schnell rangehen. Aber wie gehen wir da ran, indem wir schon wieder quasi eine Ordnung da reinbringen wollen, ins Unordnung schaffen, indem wir ein Bürokratieabbaugesetz machen. Das ist ja irgendwie schon absurd ist das. Das ist ja schon fast kafkaesk irgendwie. Aber gut, okay, klar, jetzt ist halt die Frage, wie will man es anders machen? Also irgendwie muss man das ja angehen, Bürokratie abzubauen für die Unternehmen, es denen leichter zu machen, dass sie nicht so viele Reports schreiben müssen, nicht so viele Richtlinien erfüllen müssen und so weiter und so weiter und so weiter. Und also ich hoffe, Entschuldigung, Lars, nur den Einsatz noch. Ich hoffe, dass die Regierung, ganz egal, wer da auch in der nächsten Legislaturperiode dran ist oder hoffentlich vielleicht sogar in dieser noch, dass die früh genug erkennen, dass das eben nicht auf die lange Bank geschoben werden darf. Und wie Sebastian sagt, dass wir erst mit dem Rücken zur Wand stehen, weil dann werden wir hier Verhältnisse haben im politischen Diskurs, die sich, glaube ich, keiner wünscht.
Ich glaube, du bräuchtest im Idealfall hätten wir, wäre jede Partei, jede handelnde Person verpflichtet, die Vision 2030 dran zu schreiben und nicht, das mache ich als nächstes, weil dann kommen wir wieder in diesen Versprechensmodus, den wir im Wahlkampf immer sehen, wenn ihr mich wählt, mache ich das und das und das. Und der große Irrtum ist ja auch, und deswegen bin ich auch so extrem streng, und wenn ich Bock habe, lege ich mich mal auch an mit denjenigen, die in den sozialen Medien gerne ein bisschen dumpf kommentieren, und ich nenne das bewusst so, der Gedanke ist, wenn man so und so und so macht, dann gefällt es uns besser. Aber das, was man ja Angela Merkel vorwerfen kann, ist, dass sie zumindest mal zwei ihrer Legislaturperioden mit so einer Mehrheit hätte regieren können, dass sie Reformen hätte durchsetzen können. In dem Moment, wo du Reformen ankündigst und dann auch durchsetzt, ist es aber nicht so, dass dir die meisten dafür applaudieren, sondern die meisten Reformen tun dann weh. Und deswegen macht das keiner. Deswegen hat jemand wie Olaf Scholz war von vornherein klar, der weiß natürlich, dass er das nicht nochmal machen darf. Aber der war sich dessen so früh bewusst, da hat er gleich einfach alles mehr oder weniger ignoriert. Da, und ich sehe schon, wie die Augenbrauen hochkommen von Sebastian, da war mir selbst sowas vielleicht einigen zu radikal ist, wie Robert Habeck, der zumindest mal klare Vorschläge gemacht hat. Und ich spreche jetzt ja nur von Regierungsparteien. Aus der Opposition ist ja jetzt ein anderes Thema. Also dann lieber ein Profil, an dem du dich stören kannst, aber sagen kannst, okay, ich kann erkennen, was da für ein Weg erfolgt oder erfolgen soll. Und Reformen werden jedem wehtun. Du kannst aber damit nur ganz schwer eine Wahl gewinnen. Du musst das dann machen, wenn du dran bist. Und das ist, glaube ich, das große Problem, die Vorstellung, wenn nur der gewählt würde, ja dann bauen wir auch eine Mauer und aber dann haben wir aber auf jeden Fall, läuft das auch wieder hier.
Da sind aber auch wir, ich schließe uns jetzt auch einfach mal ein, Medienschuld. Also, dass wir auch irgendwie ein Medienformat sind und aber auch alle anderen Medien, du kündigst irgendwas an und hast vielleicht die besten Absichten und das Ding ist vielleicht noch nicht so richtig ausgegoren oder es gibt noch ziemlich viele Unklarheiten und so weiter und dann wird das geleakt und dann landet das bei der Bild im Spiegel und dann kommt die Zuspitzung und dann ist das Ding schon durch, weil die Leute dann halt einfach eine ganz große Ablehnung haben.
Ja, fair point.
Oftmals. Und ja, das liegt dann also auch an uns irgendwie, also, oder ich sag jetzt mal allgemein an den Medien irgendwie, dass jede Reform dann auch ganz schnell irgendwie zerfleddert wird und dann irgendwie, naja, nicht viel übrig bleibt.
Ja, du hast ja eine sehr newsgetriebene Gesellschaft. Also alles wird sofort natürlich schnell verarbeitet. Aber auch Politiker orientieren sich natürlich sehr stark an den Medien und der Meinung. Und was Lars richtigerweise gesagt hat, wenn du so eine Reform anstößt, dann bist du wahrscheinlich nach 4 Jahren nicht mehr in der Wahl. Außer du machst es gleich am Anfang und die Reform hat so Wirkung gezeigt, dass du nach 4 Jahren wirklich so Ergebnisse hast. Aber gerade ein Land wie Deutschland ist ja nicht irgendwo, weißt du, wenn ich vorne am Ruder drehe, dauert es 5 Jahre, bis sich irgendwo hinten was ändert. Also das ist ein Prozess, der lange geht. Gerade diese verkrusteten Strukturen jetzt. Wir haben uns einfach lange ausgeruht. Deutschland hatte die billige Energie, du hattest den amerikanischen Schutzschirm, wir hatten einen total billigen Euro und den restlichen Zeug haben wir alles nach China exportiert. Das ist alles weg. Und das ist der Druck, der jetzt da ist, der Reformen anstoßen muss. Aber diese Reformen wird auch eine Legislaturperiode nicht schaffen. Und deswegen habe ich die Befürchtung, dass es noch schlimmer werden muss, weil du als Politiker natürlich sagst, naja, wenn ich jetzt hier an die Rente gehe, an die Arbeitszeit gehe, an die Zuwanderung aufmache, dass mehr Leute reinkommen können, auch gerne qualifiziert, dann hast du überall Teile, die dir das übel nehmen und dann gehen deine Umfragewerte runter und dann weißt du, okay, nächstes Mal bin ich aber nicht mehr dabei. Also ich weiß auch nicht, wie du dieses Rätsel jetzt auflöst, aber dass Reformen kommen müssen, ist wichtig.
Ich kann mir das auch vorstellen und zwar ohne Untergangsfantasien. Wir neigen als Gesellschaft schon nicht dabei. Also wenn wirklich Krise in der ganzen Welt sein sollte, dann ist man hier in Deutschland verglichen wird man ganz gut aufgehoben. Wir neigen nicht dazu, dass der Mob sich gegenseitig aufhängt. Das ist schon, also insbesondere in ländlichen Gegenden wird man davon nicht, ich bekomme hier nicht viel mit, wenn die Welt untergeht, das sage ich euch. Aber ich kann mir das auch vorstellen, Sebastian. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Dinge sich, ob das jetzt direkt vor der Haustür ist oder nicht, sich erst noch verschlechtern, ehe die Leute sagen, ja gut, dann, ja, dann müssen wir mal halt dran. Und wenn wir erstmal gefordert sind, das sieht man ja auch so, eine gewisse Form des, wie habe ich das mal gesagt, wenn uns einer sagt, los, marschieren, dann setzen wir uns in der Regel auch in Bewegung. So. Und das kann man ja auch im Guten verwenden. Und von daher, ich sehe es aber auch so, das muss vielleicht noch ein bisschen schmerzhafter werden, ehe man sagt, na, dann müssen wir was ändern.
Dann rollt der Schulz-Zug. Oder wie war das damals? Okay, habt ihr das noch im Gedächtnis mit diesem Scholz-Zug? Nee, nicht Scholz, Schulz-Zug? Ja, ist auch egal. Lass uns zum nächsten Thema übergehen. Ja, wie kommt man jetzt vom Schulz-Zug zur KI-gesteuerten
über Intelligenz.
KI-gesteuerten ETFs? Ja, stimmt, über das Thema Intelligenz. Sebastian.
Ja, wir haben eine super spannende Hörerfrage bekommen von Steffen und er hat gefragt, was halten wir von KI-gesteuerten ETFs? Also nicht KI-ETFs, wo eine Nvidia vorne drin steht und dann sind ein paar KI-Werte drin, sondern von ETFs, die von einer KI, einer künstlichen Intelligenz, verwaltet und gesteuert werden. Und da gibt es jetzt ein ganz neues Produkt seit Ende Juni. Das wurde begeben von Ultramarine, ist ein Startup oder ein Unternehmen aus Hamburg, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und die haben den AI Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF begeben. Für alle, die sich das nicht merken konnten, wenn ihr bei Google Ultramarine ETF und KI eingebt, dann findet ihr dazu schon eine ganze Menge Presseartikel. Und die Story von diesem ETF, der aktuell so gut 20 Millionen verwaltet und 0,65% pro Jahr kostet, ist, dass es eine KI gibt, und die versucht, natürlich muss sie das versuchen, eine Outperformance von 2,5% pro Jahr zu erzielen, gegenüber dem Vergleichsindex. Und das ist der MSCI EMU. Und EMU steht für European Economic and Monetary Union, also für die Eurozone, für die Europäische Union. In diesem Index sind 225 Werte drin. Und die KI versucht also durch gezielte Über- und Untergewichtung anhand von einer extrem großen Datenbank mit verschiedensten Werten, diese Aktien so zu gewichten, dass da hinten raus eine Outperformance gegenüber diesem Index von 2,5% entsteht. Und der Steffen wollte jetzt wissen, was wir davon halten. Und erstmal muss ich sagen, das Produkt jetzt zu beurteilen, nachdem es 4 Wochen am Markt ist, würde ich nicht tun oder werde ich nicht tun. Da müssen wir erstmal abwarten. Da können wir mal in einem Jahr drüber sprechen. Ganz persönlich, ich bin etwas skeptisch, weil ich schon oft in den letzten gut 20 Jahren gesehen habe, von Trading-Systemen in ETFs, von neuronalen Netzen, von allem Möglichen wurde da probiert. Und die meisten haben eben keine Outperformance geschafft, ganz wenige. Vielleicht war es auch Glück eher als das System. Und was wir auch aktuell haben und was ich ehrlich sagen muss, ist ja, die ETF-Branche wächst zwar, aber die großen passiven ETFs, da fallen ja die Gebühren immer stärker. Das hatten wir auch bei The Dip schon besprochen. Und ein großer Wachstumstreiber sind aktuell aktive ETFs, also wo eine aktive Strategie zu den günstigen Kosten eines ETFs dahinter steckt. Ob jetzt hier von Ultramarine der ETF performen wird, können wir uns gerne in einem Jahr mal anschauen. Aufgrund meiner Erfahrung bin ich doch etwas skeptisch, dass selbst die KI, was ja großes Buzzword ist, hier jetzt wirklich ein Wundermittel finden wird. Aber vielleicht funktioniert es ja. Also kurzum, beobachten werde ich diesen ETF, den ich ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm habe, definitiv. Investieren würde ich jetzt aber nicht. Aber das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden.
Also ich habe.
Habt ihr da noch Anmerkungen?
Ja, ich habe auf der Seite geguckt. Es werden sehr viele Begriffe verwendet, also Terabyte an Daten, die man verwendet. Ich bin ein bisschen skeptisch, wenn mir jemand sagt, ich verarbeite Terabyte an Informationen von Finanzmärkten, Fundamentaldaten, Konjunkturindikatoren. Wo ist denn die KI? Also wenn es um Datenverarbeitung geht, dann ist das ja noch nicht zwangsläufig KI. Und ja, ich möchte es aber auch neutral, also dass das kommen würde, war irgendwo klar. Mit Form von geschickter Verarbeitung von Daten eine Überrendite zu erzielen, da gibt es Adressen mit unfassbar viel Kapital, die das versuchen und für die selbst eine Outperformance gegenüber einem Index von 0,5% sehr viel Gewinn verspricht. Insofern möchte ich mit einer optimistischen Skepsis das gerne verfolgen, aber man muss natürlich bei allem, wo man KI rüberschreibt, sollte man diese Skepsis auch erstmal walten lassen, weil das natürlich am Ende, ja, Also Machine Learning ist ja nicht gleich KI, wenn ich es richtig verstanden habe. Wo ist da der Übergang? Und dass man Datensätze miteinander abgleicht und versucht, hier gewisse Tendenzen rauszuholen, das gibt es schon sehr, sehr lange. Nicht umsonst sind die viele Top-Absolventen von den Top-Unis keine. Das sind sehr häufig Mathematiker. Also damit beschäftigen sich große institutionelle Adressen schon sehr lange. Von daher wollen wir es mal wohlwollend begleiten, aber von der Seitenlinie aus.
Akatis macht das auch schon länger, also die Fondsgesellschaft von dem Dr. Leber, die haben, ich glaube, insgesamt in 3 Fonds KI mit drin. Da findet aber insgesamt eine manuelle Überprüfung noch statt. Also die haben angefangen mit so Programmen, so Textanalyse. Da wurden die Geschäftsberichte dann gescreent nach bestimmten Schlüsselwörtern und so weiter. Jetzt heutzutage machen sie das angeblich mit Deep Learning Modellen. Und also das sind Modelle, die wohl laut deren Website, was ich hier gerade jetzt ablese, vergleichbar mit einem guten Analysten sein sollen. Und dann, wie gesagt, spuckt der halt ein paar Vorschläge aus, natürlich völlig emotionslos und so weiter. Und Dr. Leber hat mir mal gesagt, offscreen, glaube ich, dass er da sehr, sehr überrascht ist, was die da alles ausspucken. Also so völlig abstruse Sachen irgendwie, womit er gar nicht gerechnet hat. Und das schauen sie sich dann aber manuell nochmal an und heben dann den Daumen oder senken ihn. Also das heißt, KI im Portfolio-Management ist da zumindest auch mit integriert.
Also was ich noch kurz hinzufügen würde gerne, für mich jeder, der schreibt, wir analysieren das Sentiment, die Stimmung der Leute und daraus finden wir Korrelationen, Stimmungsspitzen nach oben und nach unten, also da ein bisschen mehr als nur dieser CNN-Indikator mit Fear and Greed. Dem würde ich eher Credit schenken und sagen, sehr interessanter Ansatz, als jemand, der sagt, ich mache das auf Basis von Fundamentaldaten. Jeder kann Fundamentaldaten analysieren und Bridgewater Associates von Ray Dalio macht nichts anderes, als Korrelationen von Fundamentaldaten zu untersuchen und daraus eine möglichst marktneutrale Rendite zu erwirtschaften. Und auch das kann ja zu einer Outperformance führen. Wenn jemand sagt, ich kann die Stimmung der Anleger vorhersehen, weil anhand von Daten, die ich mir von Google hole, sonst irgendwo, das wäre für mich ein spannender Ansatz. Das ist allerdings auch sehr, sehr datenintensiv. Aber da würde ich genauer hinhören. Das wäre für mich interessanter, als jemand sagt, ja, aus Fundamentaldaten sage ich dir, ich habe auch mehrere Sachen dieser Sachen zugeschickt bekommen. Firmen, die mich gebeten haben, mal drauf zu gucken, die war jetzt nicht dabei, weil sie sagen, wir haben hier eine schöne Datenbank, diese Aktien sind kaufenswert oder nicht. Alles reine Fundamentaldaten und damit unbrauchbar. Das ist nicht für Timing geeignet.
Müsste so eine KI denn auch die Auflösung des wichtigsten Trades der Welt dann vorhersehen können oder zumindest an Indizien geben oder zumindest mal sich melden und sagen, hey Lars, hier findet gerade der wichtigste Trade der Welt statt.
Na, wenn sie will, dass man hier das I in der KI unterstreicht, dann hätte sie es uns natürlich vorher sagen sollen. Vielleicht hätte ich genauer beim Mitbringen des Themas sagen sollen, es ist eigentlich der größte Trade. Ob es dann der wichtigste ist, wahrscheinlich auf Strecke nicht. Also Carry Trade, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Der simple Gedanke dahinter ist, du verschuldest dich. Das passiert überwiegend, weil wir ja Privatanlegern das Gegenteil empfehlen. Du verschuldest dich und besorgst dir Kapital in einer niedrig verzinsten Währung, in der du natürlich dementsprechend auch wenig Zinsen zahlen musst für den Kredit. Und dann legst du es irgendwo an. Das kann sehr häufig der Anleihemarkt sein, weil du da weißt, ich bekomme in einem bestimmten Zeitraum X, bekomme ich diese, also wenn ich zum Nennwert kaufe, dann bekomme ich 10 Jahre lang beispielsweise bei einer Bundesanleihe ja meine Zinsen und dann bekomme ich zum Nennwert wieder zurück. Deswegen ist der Anleihemarkt dafür so interessant. Und wenn du da dann eine kleine Differenz rausziehst von 0,3 oder 0,4%, dann ist das für uns als Privatanleger, da musst du schon ein bisschen was mitbringen an Kapitalstock, damit das interessant wird. Aber genau das ist natürlich für große Interessen interessant und das seit vielen Jahren. Wenn du noch ein bisschen mehr Dampf in die Geschichte reinbringen möchtest, dann kauf doch einfach Aktien, die sowieso scheinbar steigen und dann hast du eine echte Überrendite. Und der Carry Trade schlechthin, das ist das Verschulden in dem japanischen Yen gewesen, weil du da jahrelang gar nichts bezahlt hast, nahezu gar nichts und jetzt auch nur sehr wenig. Und dann hast du irgendwo in US-Staatsanleihen oder auch in US-Aktien investiert. Und wenn man sich das anschaut, wie der Nasdaq 100 sich in den letzten Tagen entwickelt hat, einfach jetzt mal kurz den Chart aufrufen und dann schaut man sich den US-Dollar zum japanischen Yen hinsichtlich des Kursverhaltens an, dann sieht man hier eine Korrelation, die nicht zufällig ist. Denn in dem Moment, wo die Aktien, die du ja gekauft hast, die eine Überrendite bringen sollen, in dem Moment, wo die beginnen zu fallen, musst du natürlich dann auch dafür sorgen, dass du möglichst als risikobewusster Anleger dein Carry Trade auch lieber auflöst, weil dann geht die Rechnung nicht auf. Dafür brauchst du ja eine positive Verzinsung. So, und das ist eine Wechselwirkung. Das ist mit Sicherheit der größte, das kann man sagen. Also vom Volumen her sind das Billionen, die dort in diesem Carry Trade drinstecken. Und von daher macht es Sinn, sich auch den anzuschauen, wenn man eine Meinung oder eine Aussage darüber treffen möchte, ob und wann diese Korrektur endet. Und das wiederum ist auch 1:1 die Korrelation zum Nikkei. Der ist praktisch in der gleichen Größenordnung gefallen, wie sich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen abgeschwächt hat. Und das ist einfach nur mal ein Zusammenhang, den ich hier gerne mitbringen wollte, weil er eben auch keiner ist, den wir da rein interpretieren müssen, sondern der besteht de facto. Die Welt ist verschuldet in japanischen Yen.
Aber ich glaube, also, dass die US-Aktien fallen, das leuchtet mir ein. Aber warum der Nikkei auch fällt, das leuchtet mir nicht ein.
Weil ausländische Investoren natürlich in dem Moment, also wenn deine Heimatwährung abwertet oder aufwertet, dann ist ja, dann bist du ja gleichzeitig, ja, wenn du dir das Währungsverhältnis anguckst, dann entscheidet das ja ganz maßgeblich über deine Rendite. Das ist für einen Japaner, der in japanische Aktien investiert, ja völlig egal. Aber ob deine Heimatwährung aufwertet oder abwertet gegenüber diesem Währungsraum, ist ja ganz entscheidend.
Okay. Also das ist dass der Nikkei jetzt fällt, ist eigentlich nur eine Folge des Carry Trades, aber dass der Nikkei fällt, hat jetzt nicht unmittelbar mit dem Carry Trade zu tun, sondern eigentlich eher mit den ausländischen Investoren, die also ihr Geld abziehen.
Ja, gerade. Zum Teil ein Teil dessen, was sie
also nicht Carry die Carry Trade, Trader, nicht die Carry Trader selber, sondern andere Investoren, die
dieser letzte japanische Aktien, das konnte man ja sehen, der Anteil ausländischer Investoren in Japan ist ja deutlich gestiegen. Unter anderem auch daran, dass so eine Ikone wie Warren Buffett ja vor 2 oder 3 Jahren, also einem genialen Zeitpunkt in japanische Aktien, so in diese Industrieholdings eingestiegen
ist. 21, glaube ich.
Ja, und das wird übrigens jetzt auch interessant, denn japanische Aktien sind, obwohl sie vorübergehend ja ganz gut gelaufen sind. Sie haben ja gerade die Kursgewinne von vielen, vielen Monaten gerade zerstört. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Dem Vernehmen nach ist Buffett ja auch nicht ausgestiegen. So ein kleiner Hüpfer stört ihn ja auch nicht weiter. Also da hängt ein ganzer Rattenschwanz mit dran. Aber daraus kann auch durchaus eine Chance entstehen. Aber wenn so eine Dynamik erstmal drin ist, das geht dann meist auch nicht V-förmig wieder in so eine Erholung über, sondern dann kommen erstmal ein paar Wochen der Beruhigung und Stagnation.
Aber bedeutet das, dass das Szenario, dass wir doch noch ein sehr gutes Q4 sehen werden im Nasdaq 100, dass das aufgrund der Carry-Trade-Entwicklung eventuell dann, dass man das also, ja, dass die Wahrscheinlichkeit dafür einfach geringer wird?
Also die These könnte man äußern, weil man sagt, wenn so ein großes Ding erstmal abgewickelt ist, und ich würde mir auch Sorgen machen, wenn die nächste Woche nochmal so aussehe wie die letzte, das wäre schon relativ heftig, dann hätten wir auch charttechnisch wirklich einige Unterstützung unterschritten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also solche Mechanismen, die enden irgendwann, und ich kann nicht ausschließen, dass das jetzt der Fall ist, aber wenn wir die Fundamentaldaten schauen, dann ist es ja immer noch relativ günstig, sich im japanischen Yen zu verschulden. Und solange sich die Zinspolitik der japanischen Notenbank nicht ändert, ja, ein paar lecken sich dann die Wunden und die nächsten sagen, siehste, war ich rechtzeitig draußen und werden dann die Chance wieder nutzen. Also, dass das jetzt komplett rückabgewickelt wird, das glaube ich nicht. Das wäre für mich überraschend.
Das ist ja total krass eigentlich, weil, entschuldige, dass ich da reingehe, das ist ja total krass, weil wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass die Fed ziemlich schnell die Zinsen senken würde, dann hätte ja der Markt, also einerseits würde der Markt sagen, oh Moment, also das machen sie ja nur deswegen, weil sie davon ausgehen, dass die Wirtschaft richtig schlecht läuft, und dann käme noch der Druck vom Carry-Trade drauf, also wir würden eine schnelle Zinssenkungsphase wäre jetzt eigentlich Worst Case.
Das wäre aber rein interpretiert. Offiziell wird die Fed eine ausländische Notenbank nie als Grund ins Feld führen, warum sie ihre Zinspolitik anpassen. Also sie haben sicherlich alles so im Kopf, aber man darf ja nicht vergessen, den amerikanischen Arbeitsmarkt tangiert das jetzt erstmal nicht, was da passiert. Es würde ihn dann irgendwann tangieren, weil der amerikanische Konsument eben sich auch davon leiten lässt, wie der Aktienmarkt läuft. Aber ich halte das für eine Bewegung, wo jetzt einfach mal Luft abgelassen wurde aus diesem Kochtopf. Ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiges Ende ist.
Ich habe noch zu ergänzend, also alles richtig, deswegen habe ich mich gerne zurückgehalten. Man darf auch nicht sehen, dass die Notenbanken natürlich isoliert sind. Also die treffen sich natürlich auch viel, auch in der Schweiz bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, da gibt es monatliche Treffen. Und die Fed als auch die Bank of Japan, die haben das natürlich auch auf dem Radar, werden das aber nicht nach außen natürlich kommunizieren, aber die sehen, welches Kapital wie investiert ist. Und die wissen auch um die Bedeutung von Zinsschritten und der Verringerung dieses Spreads zwischen USA und Japan. Also von daher, ich sehe das auch jetzt erstmal als eine Panikreaktion oder eine Überreaktion, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass die Notenbanken mit Gewalt jetzt diesen Trade, diesen Carry-Trade beenden, sondern dass man versucht, den langsam zurückzufahren, so wie sie auch langsam versuchen, ihre Bilanzen zu verkleinern. Also da wird man versuchen, also mit Gemach und mit Langsamkeit natürlich die Märkte und viel Kommunikation an die Themen heranführen, und dann ist es nicht so schlimm mehr.
Okay, wie wäre das denn für den Bitcoin?
Ja, wir könnten jetzt viel über Carry Trade und Bitcoin sprechen, aber abschließend, und machen wir es mal schnell, wir hatten ja diesen Bitcoin-Anstieg über $70,000 gesehen, als Trump sich auf dieser Bitcoin-Konferenz sehr positiv geäußert hat, und es gibt ja eine ihm, ja jetzt nicht verbundene, aber eine Senatorin, sie heißt Cynthia Lummis, und sie will ein Gesetz vorlegen, dass die USA in den nächsten Jahren bis zu 1 Million Bitcoin kaufen. Und Trump hatte ja bei seiner Rede auch erwähnt, dass die USA ja diese beschlagnahmten Bitcoin-Bestände haben und dass man die ja verwenden könnte, um eine strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen. Und das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Bitcoin-Fans, hat den Preis, den Kurs nach oben getrieben. Aber ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, wäre es denn wirklich positiv und wäre es denn wirklich im Interesse der Bitcoiner, dass ein staatlicher Akteur wie die USA auf einmal 5% der ausstehenden Bitcoins aufkaufen und hier eine strategische Reserve aufbauen, weil das verleiht ja auch Macht. Also würde das nicht die Unabhängigkeit und so das Dezentrale von Bitcoin und dass hier die Staaten nicht mitmischen, würde das nicht einem Akteur einfach so viel Macht verleihen innerhalb dieses Systems, dass es eigentlich gar nicht im Interesse der Bitcoiner ist, dass irgendein Staat hier eine strategische Reserve aufbaut? Also das ist so, das kam mir diese Woche, wollte ich jetzt einfach mal mitbringen, auch am Ende der Ausgabe für alle zum Nachdenken, also kommentiert da gerne. Wie ist eure Meinung? Also ich bin da zwiegespalten, ob das wirklich im Interesse ist. Für den Preis kurzfristig gut, aber dauerhaft, ja.
Also ich glaube, ja, also ich glaube, das würde dafür sorgen, dass das Bitcoin wieder in ein neues Stadium hineintritt. Also eigentlich wurde das Bitcoin ja schon vom System gekapert. Machen wir uns nichts vor. Jetzt ist BlackRock drin, jetzt sind die ganzen großen Asset Manager mit ihren ETFs. Die ziehen jetzt institutionelles Kapital an. Das Ganze wird jetzt irgendwie durchreguliert und so weiter. Also so dieser Revoluzzer-Gedanke ist weg. Also das ist irgendwie wie in den 70ern war Punk noch echt. Und dann in den 80ern gab es dann bei H&M, ich weiß gar nicht, gab es da damals schon H&M? Oder in den 90ern gab es dann halt diese vorgefertigten, zerrissenen Hosen mit Nieten und so weiter. Also da ist, ja, ich habe mal in den 90ern habe ich mal ein Interview mit Farin Urlaub auf Viva gesehen. Und da
jetzt
hat er gesagt,
gehen wir aber
da,
ganz
da war,
zurück.
Ja, jetzt gehen wir richtig weit zurück. Da hat Farin Urlaub gesagt, also der Sänger von den Ärzten, da wurde Punk gekapert, da war Punk tot. Und keine Ahnung, also ich will jetzt nicht sagen, dass Bitcoin tot ist, auf jeden Fall nicht als Asset, klasse. Ich finde, da gewinnt es immer mehr an Attraktivität. Und deswegen habe ich auch sehr, sehr gerne Bitcoin gerade in meinem Portfolio und erfolgreich im Portfolio. Und ich glaube, dass halt dieser Schritt als Reservewährung auch dazu beitragen würde, dass das nochmal, dass diese erste Klasse eine zusätzliche große Relevanz gewinnt. Ich würde es positiv sehen.
Ja, ich muss erstmal auch mich zwiegespalten. Ich glaube nicht, dass es für den Bitcoin gut wäre, wenn eine, das gilt auch für Michael Saylor, wenn er so weitermacht. Also er arbeitet sich ja in seinem Status als Bitcoin-Wahl, ja, CEO von MicroStrategy, kauft Bitcoin gehebelt, immer weiter nach oben. Eigentlich willst du es natürlich nicht, denn so groß ist die Anlageklasse einfach nicht. Das heißt, eine Partei eventuell könnte sich dann natürlich auch dagegen entscheiden, diese Reservewährung weiterzuhalten. Und stell dir mal vor, wer auch immer dann gerade da ist in Charge, sagt dann, ja, nee, also das wollen wir im Wahlkampf, das werden wir mal nutzen und sagen, da gehen wir raus, die Milliarden holen wir uns. Dann stünde Bitcoin, aber wenn sie denn eine Reservewährung werden, dann stünden sie am nächsten Morgen oder in derselben Minute, aber deutlich tiefer. Also sagen wir mal so ein bisschen, es mag von dem Charme ein bisschen was verloren gegangen sein, aber mir wäre es trotzdem lieber, wenn es eine dezentrale und nicht von wenigen Parteien dominierte Währung wäre. Weil ansonsten kannst du natürlich auch sagen, ja, wenn das so ist, wo ist denn der Unterschied zum Dollar? Der Dollar wird beliebig gedruckt oder eingezogen, wenn du es willst, in den USA. Also ich hätte Bitcoin gern weiterhin als Alternative zu Fiat Money und nicht mit ähnlichen Aufgaben ausgestattet. Aber müsste ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Für den Moment würde ich dann erstmal natürlich mich über den enormen Preisanstieg freuen und dann mit Schirmchen im Cocktail drüber nachdenken, ob ich das denn gut finde.
Bei einer schönen Flasche Champagner mal ganz in Ruhe.
Das wäre dann Sebastians Part mit dem Champagner.
Ja, das stimmt. Apropos, Sebastian, wie würdest du es denn beurteilen?
Ich bin, also wie anfangs gesagt, ich bin da
ziemlich vergessen, dass also du eben geantwortet hast auf die Frage.
Genau, so. Aber ich antworte nochmal. Wenn ich gefragt werde, antworte ich.
Ja, sehr gerne. Also,
Herr. Nee, aber wie gesagt, zwiegespalten. Anfangs ist es sicherlich gut, aber ich weiß noch nicht, ich kann es noch nicht beurteilen, ob ich es gut finde, dass ein staatlicher Akteur da so groß einsteigt. Und schaut euch Bitcoin an. Die Market Cap von Bitcoin ist 1,2 Billionen. Die USA haben eine Wirtschaftsleistung bald von 27 Billionen. Für die ist das Spielgeld, da mal 5%, 10%, 20% aufzukaufen. Mal gucken. Aber wie gesagt, es ist auch ein Wahlkampfversprechen oder Erwähnung von Trump. Also mal gucken, ob das überhaupt kommt. Ich bin da eh skeptisch, dass Bitcoin eine strategische Reserve wird. Aber um das Gedankenexperiment mal weiterzuführen, kann ja jeder uns auch mal in den Kommentaren gerne antworten.
Wahlkampf,
oder per E-Mail.
Wahlkampf ohne H in der Mitte, ne?
Ja, sehr gut.
Hey, mit diesem Sensationsjoke entlasse ich euch ins Wochenende. Und ja, danke euch beiden für eure Zeit. Hat Spaß gemacht und ja. Wir sehen und hören uns wieder. Bis dann.
Bis dann, nur der HSV.
Bis dann.